Hallo, hier ist Patrick und bitte erlaubt mir zwei kurze Hinweise vorab, da es einfach die Umstände, unter denen wir diese Episode aufgenommen haben, nicht erlaubten, diese da irgendwie reinzupacken. Wir haben nämlich diese Episode aufgezeichnet, tatsächlich einen Tag bevor das Crowdfunding für Columbo Columbo sein Finanzierungsziel erreichte und ich bin darüber so glücklich und so dankbar und so bewegt. Ich möchte eigentlich die Welt umarmen und jeden umarmen, jeden Menschen, der was dazu beigetragen hat zum Gelingen dieser Kampagne. Danke, danke, danke. Und an all die Menschen, die das einfach ertragen haben, dass ich mich immer wieder dazu äußere in den letzten 6 Wochen und meinen Twitter- und Facebook-Feed damit vollhaue, seid beruhigt, es ist vorbei. Ihr müsst jetzt nichts mehr zu Columbo lesen oder hören und könnt einfach euch beruhigt zurückziehen und gewiss sein, in den nächsten 8-9 Monaten geht es erstmal wieder nur um Genre-Kino. Aber sowas ist eben absolut notwendig. Ich kann als unabhängiger Publizist lebt man in einer dauerhaft prekären Situation und ohne Patreon, ohne Steady, ohne so ein Crowdfunding wäre es eben nicht möglich und ich bin dankbar für jeden einzelnen Menschen, der oder die sagt, ja, hier hast du eine Spende, hier hast du eine Patreon-Mitgliedschaft, hier hast du eine Steady-Partnerschaft oder ich bin beim Crowdfunding dabei. Danke, danke, danke. Und zum Zweiten möchte ich loswerden, Max Leschinski hat einen tollen Film gemacht, der heißt Kahlschlag. Ich habe ja einen gewissen Stolz darauf, dass ich eben unabhängig sein darf und deswegen gibt es eben bei mir auch keine gekauften Empfehlungen, aber ich kann völlig unabhängig und frei und aufrichtig und integer sagen, Max Leschinskis Film Kahlschlag ist toll und der läuft seit gestern in ausgewählten Kinos im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob außerhalb von Deutschland, aber auf jeden Fall in Deutschland. Ich habe den Film schon vorab sehen können, es ist ein wirklich tolles, bewegendes Thriller-Drama, ein toller Debütlangfilm und ich wünsche Max ganz viel Glück damit und spreche hiermit meine wärmste Sehempfehlung aus. Also wenn ihr dieses Jahr, diese Woche ins Kino geht, oder in den nächsten Wochen. Und da läuft Kahlschlag irgendwo in eurer Nähe. Guckt ihn euch an. Und damit sei auch alles gesagt. Viel Spaß jetzt mit der Episode. Ich glaube, Daniel und ich hatten schon bessere Filmgespräche. Das kommentieren wir auch am Ende. Wir waren beide ein bisschen durch den Wind und ist eine aufregende Zeit. Nächste Woche sind wir dann wieder viel ruhiger und reden über Familienprogramm. Aber das teasern wir ja dann am Ende der Episode an. Also, danke und viel Spaß beim Zuhören.
Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
In New York City geschieht alle 8 Sekunden ein Verbrechen. Doch schon auf der anderen Seite des Flusses liegt Garrison, New Jersey. Eine ruhige Stadt, in der die Cops von New York zu Hause sind.
Der Beamte, der dem System nicht traute und von der George-Washington-Brücke sprang, wird heute auf dem Friedhof von Garrison, New Jersey, beigesetzt.
Was führt Sie in unsere schöne Stadt?
Hier soll es einem gut gehen, habe ich gehört. Und davon wollte ich mich selbst überzeugen.
Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie neidisch sind.
Hier vertritt der Sheriff das Gesetz, aber die Cops haben das Sagen.
Meine Befugnisse enden an der George-Washington-Brücke. Die Hälfte der Männer, die ich beobachte, lebt auf der anderen Seite, wo niemand ein Auge auf sie hat.
Ich mach das schon.
Sie tun, als wären Sie der Sheriff von Copland.
Sein Leben lang wollte er einer von Ihnen sein.
Ich möchte Ihnen Sheriff Freddy Heflin vorstellen. Freddy ist ein Teufelskerl.
Dann rufen Sie mich doch mal an.
Doch jetzt macht er eine Entdeckung, die ihn vor die tödliche Wahl stellt. Steht er auf der Seite der Cops?
Freddy ist mein Kumpel.
Oder auf der Seite des Gesetzes?
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 339 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo, nenn mich Superboy.
Tu ich doch sowieso die ganze Zeit.
Über diese Situation reden wir jetzt aber gerade nicht.
Nein. Wir reden über eine ganz andere Situation, nämlich eine sehr komplexe. Also tatsächlich habe ich gedacht, nach unserem Krieg der Sterne-Gespräch letzte Woche hätten wir das Thema verschiedene Schnittfassungen, Special Editions, Extended Editions, Director's Cuts und so weiter mal durch. Und jetzt stelle ich da doch fest, aber tatsächlich war mir das vorher gar nicht so bewusst, dass wir heute Abend auch wieder über 2 Filme reden, die in durchaus variablen, variantenreichen Fassungen erhältlich sind. Und,
ja, genau. Ich meine, wie heißt es so schön bei Tränen lügen nicht? Nein, nein, mein Freund.
Muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
Ach, das war vor deiner Zeit. Was war so in der schlechten Zeit, so kurz nach dem Krieg.
Im Vorgespräch hatten wir auch nochmal kurz ein anderes Director's Cut oder Schnittfassungsthema thematisiert. Wir haben, wir haben uns kurz erinnert an unsere allererste Episode zu Bullet in the Head und der Epiphanie so zur Halbzeit der Aufzeichnung der Episode, dass wir eben über beide, über verschiedene Schnittfassungen reden.
Ja, surreales Erlebnis, ja.
Da gibt es inhaltlich einige Parallelen, eben nicht nur zu der Art und Weise, wie Bullet in the Head herauskam, nämlich in durchaus sehr unterschiedlichen Schnittfassungen mit unterschiedlichen Enden, mal glücklich, mal weniger weniger glücklich. Wobei, A Bullet in the Head ist nicht viel glücklich. Aber ich muss auch sagen, was so die Tonalität betrifft. Ich hatte bei Söldner kennen keine Gnade, über den wir heute Abend sprechen. Mhm. Sehr starke Bullet in the Head Vibes.
Ich auch. Ja. Ich glaube, das mag aber so ganz, ganz dringend an dieser Verknüpfung von persönlicher, geradezu melodramatischer Story mit Action-Sequenzen, sozusagen also schonungslosen Action-Sequenzen und das eben aber alles auf einer stark politisierten Ebene liegen. Ja. Und von daher, ich glaube, das ist da, im Prinzip wie John Woo hat Chui Hake eben auch was aufgearbeitet anhand eines Films, der, sag mal, auf den ersten Blick vielleicht darauf gar nicht so einzahlen würde.
Wir sprechen gleich noch über die verschiedenen Veröffentlichungen von Söldner kennen keine Gnade, dessen Originaltitel ich jetzt nicht herbei zitiere, weil ich möchte niemanden beleidigen, der Kantonesisch spricht.
Ja, aber der Film ist ja in Hongkong auch unter dem englischen Titel Dangerous Encounters First Kind erschienen.
Ja, auch so ein holpriger US-Titel, der auch sehr hübsches. Was erklärt wird zu Beginn mit der Texttafel, was denn eben diese Dangerous Encounters der ersten Art sind. Zum zweiten kurz angeteasert, man sollte erwähnen, das ist ein Wunschfilm. Das ist der zweitliebste Wunschfilm dieser Woche. Also tatsächlich wieder bei unsere Steady und Patreon Unterstützerinnen und Unterstützer zur Wahl gebeten, zur Wahlurne und die haben gesagt, okay, hier, Copland, über den reden wir an zweiter Stelle, hat mit sehr großem Abstand gewonnen. Da reden wir über den Director's Cut, worauf wir uns ja auch freuen. Und der zweitplatzierte Film war Söldner kennen keine Gnade. Den hat sich der Thomas gewünscht. Copland hat sich Stefan gewünscht und wir haben einfach gesagt, komm hier, aus der Güte unseres Herzens heraus machen wir einfach die beiden Erstplatzierten, den Erst- und Zweitplatzierten Film. Mhm. Die passt ja auch so gut zusammen. Irgendwie.
Ja, also wenn du das so sagst.
Ja, edgy, twisted.
Das sowieso, ja.
Wir hatten bessere Anmoderationen, aber vielleicht hatten wir nie bessere Filme als heute Abend.
Also ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß mit beiden, so viel kann ich schon mal sagen.
Ja, das war besonders, muss ich auch sagen. Söldner kennen keine Gnade, ein Film, in dem wenig überraschend keine Söldner vorkommen, zumindest nicht im eigentlichen Sinne, vielleicht im allerweitesten Sinne, auch darüber wird zu sprechen sein. Die Inhaltsangabe hat geschrieben auf jeden Fall bei der UFDB unser, ich möchte nicht sagen Freund, aber Bekannter, UK501, der auch schon öfter hier aufgeschlagen ist und er oder sie schreibt, ehemalige GIs werden von einem internationalen Verbrecherring in Auftrag genommen, da ihnen Schecks in Millionenhöhe verloren gegangen sind, inklusive eines hochbrisanten Verbrechervertrages. Drei Jugendliche, die zunächst nichts Ungewöhnliches tun. Okay.
Was?
Sie unternehmen mit Vaters Auto einen nächtlichen Ausflug. Okay. Als sie aber den Tod eines
Passanten... Eine andere Version,
ja. Die Inhaltsangabe basiert auf der Version, die wir nicht gesehen haben.
aber lies doch weiter vor, das ist interessant.
Als sie aber den Tod eines Passanten mit Fahrerflucht beantworten, ich glaube, das sollte Verantworten heißen, ne? Meine Güte. Ich weiß gar nicht, soll ich auf Stopp drücken? Wir machen das Ganze doch mal?
Ich glaube beinahe, ja.
Nein. Beginnt die Eskalation der Ereignisse, denn die Schwester eines Polizisten mit kriminellem Blut in den Adern sieht sie und erpresst sie. Aber doch heute Abend noch was zu lachen, wenn schon die Filme nicht hergeben, dann.
Oh, selten so was Palpiges gelesen oder gehört, ja.
So kommen sie über Jugendspielereien an die Schecks, hinter denen ihre brutalen Jäger her sind. Das ist die Inhaltsangabe zu einem Film, den wir nicht gesehen haben.
Ja.
Wir haben stattdessen gesehen, eine Art rekonstruierter Director's Cut von Choi Harks oder Chu Harks Originalfassung, die er so auch nicht in dieser Form damals, anno 1980, in Hongkong veröffentlichen durfte. Die Inhaltsangabe, die wir gerade vorgelesen haben, basiert tatsächlich auf der von den staatlichen Behörden einkassierten und dann halb zurechtgeschnittenen Fassung, nicht nur zurechtgeschnittenen, sondern für die musste eben auch Choi Hark komplett neue Szenen drehen und das ist dann eben auch die Fassung, die dann hier beschrieben wurde. Insofern, das ist nicht komplett inakkurat, mittlerweile ist aber, glaube ich, die gängigere Fassung und wir haben uns da auch schlau gemacht, die ist tatsächlich in der denkbar weltweit bestmöglichen Fassung in Frankreich auf DVD erhältlich, diejenige, die wir geguckt haben, nämlich diese etwas ungelenk zusammengestückelte Workprint-Fassung / Director's Cut.
Ja, wobei das liegt aber wohl weniger am Schnitt selber oder an der Montagetechnik, sondern vielmehr daran, dass eben HD-Bilder abgewechselt werden durch Sachen, die sagen wir mal, bestenfalls aussehen wie eine alte VHS und schlimmstenfalls wie was irgendwie 20 Jahre auf dem Boden vom Schneiderraum lag. und teilweise Untertitel hat, teilweise Untertitel in verschiedenen Sprachen und sehr, sehr seltsam anmutet dadurch. Muss aber ganz ehrlich sagen, auch einen gewissen Charme dadurch versprüht.
Den Charme konnte ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich verstehe.
Mich erinnerte das so ein bisschen an die Bootleg-Fassung von Army of Darkness damals.
Richtig. Die war auch noch teilweise mit 10 in 4 zu 3, oder? Ich bin ja nicht so ein Fan von solchen Fassungen. Also ich bekomme ja tatsächlich, ich habe mehrfach zum Beispiel versucht, die TV-Fassung von Dune mir anzusehen und bekomme da immer Zahnschmerzen tatsächlich.
Ja gut, okay, das liegt aber daran, dass keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie
Schneideabfälle, Schnittabfälle sind.
Ja, und wie diese keine Ahnung, mit dem Fuß gemalt und mit dem Hintern trocken geföhnten Bilder sind und so. Also.
Na ja, das hier sieht schon besser aus. Ich glaube, wir haben es auch schon mehr als einmal thematisiert. Es ist ja tatsächlich mit der in Hongkong, ich glaube bis heute, aber damals auf jeden Fall mit der Filmpräservation nicht so weit her. Da wird tatsächlich, glaube ich, mal ein Film gerne gedreht, dann zurechtgeschnitten und dann, nachdem man Kopien geschlagen hat, glaube ich, das Original negativ verbrannt und die Asche verbuddelt irgendwo in Kowloon auf diesem Friedhof, den man hier zum Ende sieht. Ja. Und 2 oder 5 oder 20 Jahre später fällt einem ein, hätten wir vielleicht mal drauf Acht geben müssen. Also ich sage das nur immer dazu, weil ja oft lamentiert wird, warum gibt es keine schöneren HD-Fassungen von Hongkong-Klassikern? Wieso müssen wir Hardboiled von John Woo immer noch auf so einer krisseligen DVD gucken? Und das ist vermutlich der Grund für so vieles. Und davon war eben auch Choi Hak nicht ausgenommen. Wir sollten vielleicht nur kurz die wichtigsten Hauptdarsteller erwähnen. Lilo spielt hier Tan, den Polizisten, der Bruder ist von Wan Chu, die gespielt wird von Lin Chen-Chi. Das ist die junge Frau mit krimineller Energie, die hier bald zitiert wird, eine Inhaltsangabe. Könnte auch sagen, eiskalte Psychopathin.
Oh ja.
Und mit Bitte um eine ehrliche Antwort. Konntest du auseinanderhalten, wer ist bei den Studenten? Der Einzige, der in Erinnerung geblieben ist, ist Paul oder Paul.
Ich habe immer so ein Problem, wenn in asiatischen Filmen englische Namen reingerufen werden, oder die in den Untertiteln stehen, die ich aber nicht auf der Tonspur wahrnehme. Mhm. Was nicht heißen soll, dass die da nicht drin auftauchen, aber ich erkenne sie dann oftmals nicht. Naja, die beiden mit der Brille sind Lung und Co.
Ja.
Ja. Ja. Also ich glaube, ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, aber während des Films hatte ich schon das Gefühl zu verstehen, wer ist, aber bitte. Es ist aber, ja, aber sie sind halt, ich meine, sie haben halt alle die gleichen weißen Hemden und die gleichen Hosen und ähnliche Frisuren und wir zwei davon haben halt Brillen und so. Es ist schwierig, weil ich glaube, sie kriegen auch selten, oder mit Ausnahme von Paul, der eben halt diese, sagen wir mal, etwas reichere Familie hat, sind sie eben auch nicht mit größeren Charakterzügen ausgestattet.
Das ist richtig.
Also von daher, ja.
Ja. Ja. Ich fühlte mich an, hatten wir auch gerade im Vorgespräch, an Club der Toten Dichter erinnert. junge Männer in weißen Hemden, die alle relativ austauschbar sind und eigentlich nur dadurch zu differenzieren sind, dass einige von ihnen eben sehr, sehr bekannte Schauspieler später geworden sind. Mhm. Aber ja, das ist hier eben nicht der Fall und an dieser Stelle auch Grüße an Dominik vom Kino 90 Podcast, der mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Grüße an Dominik, mit der Info verbunden. Daniel und ich haben diese Diskussion über die Qualität von Club der Toten Dichter weitergeführt hier. Off-air. Und du wirst sie leider niemals hören. Also.
Das tut mir auch sehr leid.
Aber wir reden jetzt hier über einen anderen Film. Sölder kennt keine Gnade. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also mehr fällt mir auch nicht ein. Der Film war für mich komplett neu und tatsächlich, ich kann es nicht verneinen, vor allem aufgrund des Titels interessant.
Ja.
Und eben Choi Hark. Das waren so die beiden Faktoren, von denen ich dachte, okay. Und dann kenne ich ja auch diverse so Brutalinski-Filme, auch aus der Ära des frühen John Woo. Die gucke ich mir auch gerne an und dachte, okay, das wird schon so in die ähnliche Richtung gehen. Choi Harks dritter Film. Wahrscheinlich noch kein großer Könner seines Fachs. Mal gucken, was der da so raushaut an Trashploitation. Und da kommt eben sowas wie das hier. Und ich sitze davor und denke mir, wow.
Ja, hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so gedacht, weil ich bin ganz genau so rangegangen wie du auch. Mit Choi Hak mag ich, gerade halt so im Studium ist er ab und an mal aufgetaucht, logischerweise auch gerade in seiner Produzentenrolle und so. Mhm. Also wenn man über Hongkong-Kino redet, kommt man ihm halt logischerweise nicht vorbei. Und wir ja auch nicht. Wir hatten ja auch schon mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal.
Ja.
Zweimal? Dreimal? Wie oft hatten wir den denn?
Oh, als Produzent schon oft da. Chinese Ghost Story, Detective D.
Genau.
Zweimal, genau.
Ja. So, auf jeden Fall dachte ich aber eben auch so, das dürfte jetzt eben, ja, lustiges 80er Hongkong-Kino werden. Mhm. Und nee. Also lustig ist anders.
Ja, ja.
Aber sehr beeindruckend tatsächlich. Also hab mich da wirklich, ich kann nicht behaupten, dass ich mich da mit dem Film wirklich wahnsinnig wohlgefühlt habe, aber ich guckte mir das an und war eine coole Sache. Nicht zuletzt deswegen, weil ich eben das Gefühl hatte, das mag allerdings auch an diesen Qualitätsunterschieden liegen, dass ich das Gefühl hatte, dass er relativ preisgünstig produziert worden sein könnte, dann aber eben innovativ genug halt in der Aufnahmetechnik, in Montage, die hatten wir schon erwähnt, oder eben auch der Kameraführung und so. Ich dachte, das lässt sich echt sehen, das ist ziemlich cool tatsächlich. Und dann eben dieser auch schon erwähnte Aspekt der verschachtelten Interpretationsmöglichkeiten, was ich auch immer cool finde.
Man sollte vielleicht vorweg die Information schicken, dass er vor allem aus politischen Gründen zensiert wurde, weniger aufgrund der gezeigten Gewalt, was in Hongkong ja seit jeher nicht so ein großes Thema ist, inklusive hier kleinerem Tiersnuff, also in, ich möchte nicht sagen, vertretbarem Ausmaße, weil es ist absolut widerlich. Aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, wir sind doch nicht auf Cannibal Holocaust Level. Wollen wir nicht nur hinzufügen. Aber wie gesagt, aufgrund dessen gab es keine Probleme mit der Zensurbehörde, aber die politischen Kritikpunkte sind offensichtlich hier und aufgrund dieser Tatsache haben dann eben auch die britischen Kolonialherren nach allem, was man so liest, vor allem gesagt, nee, das geht gar nicht. Hier werden wird eine rassistische Agenda befeuert und Kritik an uns weißen Besatzern, das geht gar nicht. mach mal anders. Und da muss man sagen, in der umgeschnittenen Fassung, also die Kinofassung lief dann nun gut 90 Minuten, ungleich zu der, die wir jetzt gesehen haben, mit knapp 2 Stunden. Die war ja auch ein relativ großer Erfolg. Aber Choi Hark dann eben auch in Folge so frustriert über diese Erfahrung, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt ungefähr die nächsten 10 Jahre oder sagen wir mal 5 Jahre überwiegend slapstickhafte Komödien, wie die Aces Go Places Filme zum Beispiel, die er da produziert hat. Oder Fantasy, was auch gut ist. Also ich meine, am Ende ist sowas wie Chinese Ghost Story bei rausgekommen und er hat angefangen, John Woo zu produzieren, aber leichtere Stoffe, möchte ich mal sagen. Politisch nicht so
aufgeladen.
Aufgeladene, sensible Stoffe, richtig. Ja. Ich bin auch ganz begeistert. Also begeistert ist gar kein Ausdruck. Also ich sag nicht ohne Grund Bullet in the Head Vibes, nicht nur, weil er eben inhaltlich durchaus Parallelen hat, sondern eben auch, weil Bullet in the Head einer meiner erklärten Lieblingsfilme ist und Sölder kennen keine Gnade, jetzt für mich persönlich nicht ganz den Status da von diesem Film erreicht, aber sehr, sehr großartig ist. Also durchaus so qualitativ auf der Ebene mitschwimmen kann, mithalten kann.
Ja.
Ich war sehr angetan und ich würde darauf brennen, den in einer wirklich guten Fassung mal zu sehen.
Auf jeden Fall. Also wäre ich sofort dabei. Wir können ja mal ganz kurz erstmal anfangen, die von dir vorgelesene
Inhaltsangabe zu korrigieren.
Ja, im Prinzip ja. Was haben wir denn gesehen? Erzähl mal.
Es dreht sich um eine Gruppe von 3 Jugendlichen, möchte ich mal sagen, die gerne Bomben bauen und einen Anschlag verüben, einen terroristischen Anschlag.
Aber mehr so aus Fun?
Mehr also so aus Fun, ne? Jux, aus Jux lassen sie eben im Kino eine Bombe hochgehen und dabei werden sie, ja, könnte man sagen, ich möchte es jetzt ein bisschen verkürzt erzählen, quasi erwischt von einer jungen Frau. Die bereits erwähnte Wan Chu, die sich eben als eiskalte Psychopathin herausstellt. Tut sie eigentlich schon zu Beginn des Films, sie ist eben die Person, die einer lebendigen Maus einen Nagel in den Kopf drückt und diese dann eben den anderen Mäusen zum Fraß vorwirft. Da wissen wir aber eben noch nicht, dass sie das ist. Nee, aber dann offenbart sich eben, oh, das ist sie. Und im Laufe der Handlung finden wir eben auch heraus, dass sie einen Bruder hat, der auch mental nicht so ganz mit sich im Reinen ist, der eben für die Polizei arbeitet. Mhm. Dazu kommt dann später tatsächlich Kriminelle, ein Waffenschieberring. Sie setzt die Jugendlichen unter Druck, quasi Dinge zu tun für sie, weil sie eben das Wissen um ihre Tat gegen sie in der Hand hat und erpresst sie quasi da damit. Und auf dem Wege so gemeinsamer, sehr gemeiner Streiche und tatsächlich Attentate kommen sie eben, gelangen sie jemand Dokumente, die eben diesen Waffenschiebern, Waffenschmugglern gehören und verstricken sich in eine größere kriminelle Handlung.
Genau. Und legen sie noch mit den Triaden an.
Ja. Und am Ende haben wir eben, wurde eben aus dem dummen Jungenstreich ein Thriller-Komplott großen Ausmaßes mit internationalen Verstrickungen.
Ja.
Besser kann ich es nicht nacherzählen, denn ich meine auch, die Handlung ist ja schon für mich nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar gewesen, muss ich sagen.
Ich finde auch, also das mag, also ich weiß nicht, ob das wirklich an der Erzählweise liegt, oder an daran, dass uns so manche kulturelle Feinheiten einfach abgehen, oder der Kontext einfach fehlt. Ne? Also was ich, ohne das jetzt unnötig vorweggreifen zu wollen, aber der Film endet halt dann mit einer rasanten Bildermontage der Aufstände in Hongkong von 1967, zu dem Zeitpunkt, als der Film halt gemacht wurde, knapp 13 Jahre hinter uns liegend. Mhm. Offenkundig ein einschneidendes Erlebnis in der hongkongschen Gesellschaft. Mhm. Was also bedeutet, also ich musste das erstmal googeln, weil ich wusste das nicht, ich kannte das so nicht. Mhm. Andere Geschichten halt aus Hongkong kannte ich halt schon, wie rum, Studium verschiedene Verknüpfungen und so. Also auch gerade das Verhältnis zwischen der britischen Kolonialmacht und dem kommunistischen Mutterland und so, das ist ja nicht sehr einfach und wird ja gerne, sagen wir mal, verklausuliert in irgendeiner Form aufgegriffen in den Filmen. Aber irgendwie diese Aufstände waren mir ehrlicherweise nicht so richtig bewusst. Entsprechend dachte ich halt so bei mir, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich krieg den Zusammenhang nicht hin. Nachdem ich mir das dann angelesen habe, dachte ich mir, okay, jetzt verstehe ich es halt eher. Und ich kann mir noch eher vorstellen, dass im Prinzip alleine die Tatsache, dass eben die drei halt, Paul Lung und Co., Bomben selber basteln, die sie dann eben in der Öffentlichkeit und weiß nicht, also im Kino und auf der öffentlichen Toilette und so losgehen lassen, oder eben diese Touristen, die sie damit bedrohen, dass das eben offenkundig bei einem Hongkong-Publikum im Jahre 1980 ganz, ganz dringende Erinnerungen halt wachrufen musste und da dann logischerweise der Kontext sofort klar gewesen wäre.
Was natürlich auch dazu geführt hat, und da sollte man vielleicht dann auch nochmal erklärend dazu sagen, dass eben dieses Element des Bombenbauens und Kinos in die Luft jagen und so weiter dann eben auch zu großen Teilen rausexerziert wurde aus der Kinoschnittfassung. Da ist dann eben auch der Grund, warum hier die unsere Psychoschwester und die drei Schüler aufeinandertreffen, ein völlig anderer. Also sie begehen eben diese benannte Fahrerflucht, und da gibt es dann eben wenig Explosives, ja. So oder so, Söldner kennen keine Gnade, sollte man aus dem Gedächtnis streichen, den Titel. Keine Söldner. Aber sehr viel düsteres, zynisches, nihilistisches. Ich glaube, ein Kritiker hat auch mal geschrieben, und das wird auch oft herbeizitiert, wenn man über den Film redet, das sei der nihilistischste Hongkong-Film aller Zeiten. Nun gut, jetzt kenne ich nicht das Gesamtwerk des Hongkong-Kinos seit Anno Schlag mich tot. Aber er ist schon verdammt misanthropisch, muss man sagen. Also nicht nur im Porträt seiner Hauptfiguren, sondern der ganzen Welt, die er eben zeigt.
Ja.
In der Fassung zumindest, wie wir ihn gesehen haben, inklusive der, wie du es auch sagst, vor allem am Ende durch diese kleine Montage auch nochmal sehr offensichtlich zur Schau getragenen politischen Dimension, fragte ich mich da doch, hatte Choi Hark wirklich damit gerechnet, dass er mit sowas davonkommt? Offenbar, also es spricht für ihn. Aber es macht den Film eben auch wirklich schwer guckbar. Und das selbst für uns, glaube ich, als Mittelwesteuropäer, die irgendwie da komplett entrückt sind von politisch wie geografisch. Also ich war sehr fertig nach dem Sehen.
Ja, das hat natürlich auch durchaus was der Film ist ja kein Actionkracher, der irgendwie alle zwei Minuten irgendwas in die Luft jagen lässt und so. Aber er hat halt einige dezidierte Gewaltszenen, die es dann aber auch in sich haben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie besonders gut getrickst sind oder ob das eben so mehr so im Kopf ist, aber einfach so Einfälle. Mhm. Einfälle, die mir dann auch ehrlicherweise nicht aus dem Kopf gehen. Also was ich, keine Ahnung, wenn hier Onkel Hark, nee, wie heißt er noch gleich? Doch. Der Anführer quasi, der lokalen ja. Gangster da, gefoltert hat, irgendwie in den Ketten hängt, in dem in offenkundig Freddy Kruegers Keller, den die Waffenschieber da bezogen haben. Das alleine sieht halt aus wie Aua. Ja. Ja, und dass sie ihm dann aber immer noch mit Draht die Lippen zunähen, weil er ihm zu viel rumstöhnt, ist nicht sehr freundlich. Mhm. Und wenn er dann unter Wasser getaucht wird, um ihn eben offenkundig auch noch zu ertränken, und im Prinzip durch seine gerade zugenähten Lippen dann wolkenartig das Blut Richtung Kamera strömt oder so. Das ist nochmal, ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig super gut getrickst ist, aber es ist halt einfach so von der Idee her, es ist so perfide, ja. Dass mir das echt dass halt mir auf die Retina brennt. Ja? Ja. Genauso wie auch wenn am Ende, ich glaube, es ist Lung, dann eben dem Nigel, glaube ich, irgendwie den Schädel einschlägt. Reicht mir völlig halt diese eine kleine kurze Einstellung, dass ich irgendwie denke, aua,
Tode sind schmerzhaft und ich meine, keiner stirbt ohne Qualen tatsächlich in einem Film. Ja. Und ich meine, selbst wenn Menschen relativ clean umgebracht werden, dann sind sie eben auch nicht sofort tot. Und das ist eben auch so ein tatsächlich ein wichtiger und ausdrücklich zu benennender Unterschied zu, wenn wir schon Wu nennen, zu eben zu den meisten John Woo-Filmen. Also außer es ist eben eine zentrale Figur, die darf dann irgendwie qualvollen, vielleicht sogar heroischen Heldentod sterben. Aber und ein bisschen länger irgendwie ausbluten. Aber ihr sollt erkennen, keine Gnade. Es ist eben wirklich auch so, dass selbst Randfiguren, die wir tatsächlich teilweise noch nicht mal namentlich kennen, sehr schmerzhaft dahinsiechen oder mehrere Gewalteinwirkungen über sich ergehen lassen müssen, bis sie dann eben sterben. Mhm. Die eine Frau, die von dem Waffenschieber hier mit dieser Scherbe umgebracht wird. Und ich denke so, oh, das hätte man es irgendwie auch cleaner machen können. Aber das ist eben nicht Chuharks Anliegen. Er will eben zeigen, wie korrupt und dreckig die ganze Welt ist. Und im Unterschied eben zu, ich glaube, meisten anderen Filmen dieser Art und meisten anderen Regisseuren, die das irgendwie auch hätten so verfilmen können, dabei eben doch noch Hongkong und dessen Bewohnern einigermaßen pittoresken oder zumindest leicht schmeichelhaften oder nicht urteilenden Licht erscheinen zu lassen, entscheidet sich eben Hark dafür, Hongkong als totalen Moloch darzustellen. Ich meine, selbst die Kinder hier auf diesem Sportplatz irgendwie gehen sich gegenseitig an die Gurgel und alle verkloppen sich. Es gibt eigentlich keine netten Menschen in diesem Film.
Ja, absolut.
Ja, es sind doch keine unbeteiligten Menschen irgendwo, ne? Also,
Ich glaube, das ist eine Grundaussage, ne? weil er eben eine Gesellschaft zeigt, die auf ganz komische Art und Weise aneinander abhängig ist, genauso wie er eben hier Wanchu irgendwie abhängig ist von der Freundschaft zu diesen drei Jungs, die sie dann aber wie Dreck behandelt.
Ja.
Und irgendwie auch abhängig ist von ihrem Bruder, der auch nicht sehr freundlich ist zu ihr. Und die hängen halt alle irgendwie im selben Scheiß fest. Mhm. Und gleichzeitig achten sie aber nicht aufeinander oder kümmern sich nicht umeinander und wird es nicht in dem vielleicht angemessenen Umfang. Und ich glaube, da ist halt einfach eine Menge Sozialkritik drin.
Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin bei dem Verhältnis zwischen Wanchu und ihren drei Schülern, worauf Hark, wenn er denn da irgendwie ein gedachtes Ziel im Kopf hat für seine Gesellschaftskritik, auf was er da genau abzielt, will er damit kommentieren, dass unsere Gesellschaft so gefühllos, so emotionslos, so unbeteiligt, so gleichgültig ist, dass man irgendwie sowas einfach geschehen lässt, will er irgendwie bewusst die Jugend Hongkongs kritisieren? Also ich kann dieses toxische Verhältnis, was die eben so miteinander pflegen, komplett nachvollziehen. Ich glaube, das gibt es auch heutzutage aller Orten. Es gibt einfach merkwürdige hier Power-Dynamiken zwischen Menschen, also irgendwie Kräfteverhältnisse, die für Außenstehende komplett nicht nachvollziehbar wirken.
Ja.
Da frage ich mich aber doch tatsächlich, ob da irgendwo ein gesellschaftspolitischer Kommentar drin steckt. Den habe ich für mich darin jetzt konkret nicht so entdeckt.
Ja, also ich bin halt vom Kontext, glaube ich, nicht bewandert genug, um da mich wirklich wirklich darüber äußern zu können. Aber ich hatte halt schon so das Gefühl, dass es halt so ein bisschen so die, also dass zumindest diese drei Jungs halt so die sagen wir mal, gelangweilte, apolitische Jugend darstellen soll. Absolut. Die aber trotzdem durch ihre Handlungen natürlich sehr wohl politisierend agieren. Ja. Ohne dass sie es halt vielleicht selber feststellen und dass sie halt im Prinzip so ein bisschen Clockwork Orange-artig, weißt du, dass sie im Prinzip zur Weiterführung der korrupten Gesellschaft beitragen, selbst wenn sie es gar nicht merken oder wollen.
Ja, ja, ja. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich finde es auch gut, dass du es jetzt gerade nochmal so erwähnst. Für mich geht der eben komplett verloren in dem Moment, in dem eben One Chu in die Handlung tritt, die eben auch offensichtlich psychisch stark gestört ist und ihnen quasi die ihre Autorität, also ihre Autonomie quasi entzieht. Ihnen nicht mehr die Möglichkeit gibt, das zu tun, was sie machen möchten, nämlich aus so einem sportlichen Ehrgeiz heraus oder einfach nur, weil sie komplett gesellschaftlich entrückt sind, weil sie Kids sind von Neureichen und keine Ahnung haben, wie das wahre Leben so spielt, zu sagen, ach, wir bauen mal ein paar Bomben. Mhm. Und dadurch, dass eben One Chu in ihr Leben tritt, werden sie quasi da jeder Selbstständigkeit beraubt. Mhm. Und da an der Stelle ging das Ganze für mich so ein bisschen verloren, dass ich dachte so, ja, okay, jetzt sind sie eigentlich nur noch so die ausführenden Organe für eine Psychopathin, weil es ist ja auch, glaube ich, ihr primäres Ziel für den Rest des Films, irgendwie dieser Beziehung zu entkommen, ohne wirklich so alles zu versuchen, eben zu tun. Weil, ne, in dem Moment, wo sie die Schecks entdecken, ist dann eben schon so, wir könnten Kohle machen.
Ja, ist richtig. Ich find interessant, wie der Film dabei, aber so sehr, sehr merkwürdige Haken schlägt. Mhm. Weil er eben sich teilweise halt auf diesem zwischenmenschlichen Drama-Level halt bewegt, da kommt er auch immer wieder drauf zurück. Also selbst wenn dann eben die Jungs am Ende dann eben zu diesem Friedhof fliehen, haben wir halt lange, lange Sequenzen, denen es eigentlich eher um die Beziehung zwischen den Figuren geht und gar nicht mal sehr, sehr um die tatsächliche Handlung. Und dann gibt es wieder irgendwie so merkwürdig humoreske Einlagen mit der trotteligen Polizei und so. Mhm. Und diese ganze Entführungsnummer mit den Touristen ändert, glaube ich, während der gesamten 5 Minuten, die diese Szene geht, keine Ahnung, 6, 7 Mal die Perspektive. Mal ist es halt total bedrohlich, dann ist es wieder lustig, dann ist es dann haben wir irgendwie so eine Art Verfolgungs-Action-Sache und dann wird auf einmal auf ökonomische Themen referiert und wie gesagt, der Film schlägt halt ständig Haken. Er wirkt auf mich auf eine ganz, ganz komische Art und Weise, wirkt er sehr authentisch und dann wieder sehr überhöht und sehr, sehr überzogen, also gerade was so die schauspielerischen Ansätze angeht, ich nehme sehr, sehr, sehr das Hongkong-Kino halt dann auch sehr, also gerade was ich ganz, ganz am Anfang, wenn die Polizei halt eingeführt wird und jeder sich irgendwie benimmt wie ein, naja, im Prinzip wie halt ein, wie ein Polizei-Cosplayer, wenn man so möchte.
Ja, okay. Ja,
dann aber eben auch Polizeibrutalität eben thematisiert wird und es ist ganz, ganz komisch. Also auch gerade unsere drei Helden werden halt selten wirklich heldenhaft gezeigt. Also wenn dann einer von denen irgendwie mit dem Brett irgendwie um sich rumfuchtelt, dann sieht das halt aus wie jemand, der um sich rumfuchtelt und nicht wie einer, der halt für einen Film abgelichtet wird, um ganz besonders kompetent damit auszusehen.
Kompetent ist anders, aber ich glaube, dass die drei Jungs inkompetent sind, außer abgesehen von ihrer Begeisterung für Chemie. Das macht der Film ja auch relativ schnell klar.
Ja, ja.
Vor allem menschlich inkompetent, ja. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob mir überhaupt Humor an irgendeiner Stelle aufgefallen ist. Was mir wohl aufgefallen ist, ist, dass der Film schon tonale Brüche hat. Also einfach Momente, in denen ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein anderer Film. Also vielleicht auch einfach, teilweise, weil der Film einfach eben manchmal so ein bisschen unbeholfen wirkt in seinem Porträt bestimmter Figuren, insbesondere hier der im deutschen Titel gebenden Söldner, die ja eigentlich Waffenschieber sind, die eben gespielt werden von westlichen Darstellern oder von Immigranten und dann eben auch auf Englisch sprechen und immer nur in expositorischen One-Linern sprechen, so.
Ja.
We are gun dealers, we need the money, where's the contract? if so and so, whatever, he's gonna kill us und so. Das ist so diese drei oder vier Sätze, die werden immer in verschiedenen Variationen wiedergegeben, immer und immer wieder bis zum bitteren Ende.
Ja, ja.
Die haben eigentlich nicht sowas wie irgendwie ansatzweise lebensnahe Dialogfetzen, die sie von sich geben. Das ist okay, das ist vielleicht auch einfach mit der sprachlichen Barriere zu erklären. Dann aber habe ich auch das Gefühl, teilweise erzählt er uns eben, ja, so einen klassischen Actioner mit so Stereotypen, Szenarien fast oder fast schon klischeebeladene Szenarien, wie zum Beispiel die Einführung des Bruders so in dieser, das ist in so einer Werkstatt, ne? Die wird überfallen und er darf für diese eine Szene den coolen Kopf geben mit einem Telefonhörer irgendwie am Ohr oder Kippe in der einen Hand und der Knarre in der anderen Hand und schafft es trotzdem eben noch diesen Raub zu verhindern. Und ich denke mir, okay, der Film schlägt jetzt eine betont leichtere Note, Tonalität an.
Ja.
Nur um dann wieder in der nächsten Szene komplett zurückzukippen in ein, okay, alles ist beschissen und wir alle müssen sterben. Szenario. Und ja, damit kam ich auch, ich möchte nicht sagen, nicht klar, aber das hat mich immer wieder und wieder und wieder überrascht. Jetzt kommt doch das dazu, was du gerade sagst, und ich überlege gerade ganz angestreckt, nämlich der Humor. Habe ich in dem Film überhaupt Humor wahrgenommen? Meinst du bei dieser Busentführung, dass sie dann alle in Unterhosen dastehen? Oder?
Beispielsweise, ja. Ich glaube, ja. Das sollte humoresk sein.
Ja, aber ich habe hier, okay. Bin ich sicher, aber...
Ja, ich bin mir relativ sicher. Auch ein paar von den besonders trottelig dreinblickenden Kollegen halt von Tan. Also die halt wirklich so die klassischen Trottelfiguren aus dem asiatischen Kino halt darstellen, mit sehr, sehr breiten Grinsen und so. Also ich glaube, dass die, ich meine, die haben, es wird nie so weit getrieben, dass halt ganze Klamauk- und Slapstick-Sequenzen darauf basieren würden. Mhm. Aber es ist halt doch öfter mal da. Ich fand es zum Beispiel auch echt interessant, dass halt Tan hat halt so seine Probleme, ja, das ist richtig, aber er wird als der einzige halbwegs kompetente Cop eingeführt. Und der einzige andere, der sowas ähnliches wie eine Autorität hat, ist der sehr, 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 sehr seltsam synchronisierte Vorgesetzte von ihm, der nämlich eben offenkundig Engländer ist.
Ja.
Es gibt halt in dem gesamten Film, dass er sich auf so einer merkwürdigen Metaebene ganz, ganz stark und ganz viel mit der britischen Besatzung. Was ist da die Wortwahl? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall
kann man schon als Kolonialherrschaft bezeichnen, ja, natürlich.
Oder? Genau. Halt auseinandersetzt, weil er eben, sagen wir mal, die unmittelbaren Ergebnisse halt in der Bevölkerung daran so thematisiert, erscheinen erstaunlich wenig Europäer. Also die einzigen, die mir einfallen, sind halt die vermeintlichen Söldner-Waffenschieber. Der Chef von Tan und die beiden Missionare, die beide aussehen wie Trey Parker.
Ja, richtig. Aber ich glaube, daran war eben auch für die zensierende Behörden eben dieser Rassismus zu erkennen, dass die wenigen Figuren westlicher Herkunft, die du eben im Film siehst, alle negativ belegt sind. Beziehungsweise unser einziger, auch nur ansatzweise positiv besetzter Protagonist, der eben auch nicht wirklich ist. In dem Moment am Ende des Films, wo er einfach nur zwei Weiße sieht oder zwei Nicht-Hongkong-Chinesen, sagt, ihr müsst Waffenschieber sein und die erstmal komplett niedermacht. Bis er dann eben feststellt, okay, das sind hier Zeugen Jehovas oder was.
Nee, Mormonen.
Mormonen, richtig.
Deswegen, ja. Ich fand deswegen, genau, deswegen. Mein Trey Parker-Hinweis gar nicht so schlecht.
Ja, sehr gut. Für mich komplett nicht nachvollziehbar, weil eben, wie gesagt, von meiner Warte aus die Figuren nicht im geringsten positiv besetzt sind. Also nie, an keiner Stelle des Films sitze ich da mental, emotional, wie auch immer, an der Seite Tans und sage, ja, Junge, du schaffst das, du bist mein Held, du wirst es retten. Eigentlich, nee, deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar. Aber ja, du hast schon recht. Also der Film setzt sich relativ wenig damit auseinander. Dafür, dass es sich offenbar auf die Agenda geschrieben hat. Ja. Weil das ja alles schon sehr, sehr schwarz-weiß gezeichnet wird. Wobei eigentlich eher schwarz-schwarz, muss man sagen. Insofern, also ich komme immer wieder an den Punkt zurück, wo ich mich, an den ich glaube zu verstehen, warum die Behörden gesagt haben, nee, geht nicht, kannst du so nicht ins Kino bringen. Und dann stelle ich eben fest, nee, eigentlich habe ich es doch nicht verstanden, weil in dieser Welt, wo alle so korrumpiert und misanthrop sind wie hier und jeder einfach nur sich selbst der Nächste ist und ums Überleben kämpft, wie können die ernsthaft sagen, das, was Tan zum Beispiel da macht, ist, ist rassistisch, das können wir nicht zeigen. Wir müssen die Mormone rausschneiden, dass er auf die losgeht. Das ist doch, das untergräbt den ganzen Punkt des Films, den Troy Hark machen will. Nämlich, natürlich, dass er eben mittlerweile, also, es ist ein Stück Paranoia-Kino und er nimmt ihm quasi diese Paranoia-Komponente.
Ich würde fast sagen, es ist sogar noch mehr und deswegen würde ich halt fast glauben, dass diese Schnitte nichts mit Rassismus zu tun haben, sondern einfach sind politisch bedingt. Halt Anfang 1980 war der britische Griff um Hongkong halt noch sehr, sehr fest. Ne? 99 war weit weg.
Ich glaube 97, ja.
Was nicht, 99? Von mir ist das 97. Also auf jeden Fall die Übergabe die Verbindung, die Rückverbindung mit China war halt noch in weiter Ferne. Und die Sehnsucht nach dem Mutterland war aber relativ groß. Mhm. Wie ja eben auch die 13 Jahre zuvor gezeigten, stattgefundenen Riots halt zeigten. Und ich glaube, man hatte einfach Angst, dass eben diese Wiedererweckung alter Geister da in irgendeiner Form die politische Stimmung kippen könnte, um es mal ganz, ganz blöd zu sagen. Mhm. Also ich habe einfach wirklich das Gefühl, da hat einer einfach Schiss gehabt, dass wenn das Publikum merkt, worauf der Film eigentlich hinaus will, und ich glaube, wie das Hongkong Kino 1980 hätte es gemerkt, dass die dann wieder auf die Straße gegangen wären.
Möglicherweise ja, wenn der Film ein ausreichend großer Erfolg gewesen wäre.
Was er ja dann war, zumindest in seiner geschnittenen Fassung, ja.
Ja, richtig. In der nicht viel übrig ist von der ganzen politischen Ebene. Interessant zu sehen. Ich bin unendlich fasziniert von dem Film und ich bin auch ehrlich gesagt relativ heiß drauf, den doch mal in dieser kürzeren Kinoschnittfassung zu sehen, weil ich glaube, er da eine völlig andere Wirkung hat und durchaus dann auch, glaube ich, als Actioner taugen sollte. Also du hattest ja auch vollkommen zu Recht zu Beginn gesagt, der Film ist nicht besonders actionlastig. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich bin nur auf die Schauwerte aus und ich will Ballereien sehen, da ist nicht so viel zu holen. Aber er hat ja diesbezüglich immerhin im Schlussakt einiges zu bieten. Also es gibt einen Shootout, es gibt schöne Panoramen da von diesen Friedhofsbergen da auf Kowloon. Das sieht schon irgendwie alles ganz toll aus. Also da wird der Film, da öffnet er ein bisschen so seine düstere Welt in eine, gibt einen Blick frei auf etwas Himmel und Gras und Grabsteine. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch gebraucht hätte. Ich fand es fast so ein bisschen deplatziert. Ich fand, glaube ich, diesen ganzen Spionage-Plot, Waffenschieber-Plot-Dings da und Triaden gegen US-Waffenschmuggler, Söldner, Querstrich, Schrägstrich, Schüler, Psychopathen, Hongkong-Cops, alle gegeneinander, fast so ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, so als Polit-Thriller-Plot fand ich das durchaus kompetent. Das hat mir auch durchaus Spaß gemacht, dass sie eben dann plötzlich sich mit einer anderen Gruppe Gangstern zusammentaten, um wiederum anderen Gangstern das Geld aus der Tasche zu ziehen, nämlich diese in Yen ausgestellten Schecks einzulösen, um damit nach Kanada zu fliehen. Ja. Aber ich dachte mir in diesen ganzen Szenen auch, oh, ihr macht da gerade Fässer auf. Oder das ist ja, also ihr habt jetzt schon genug zu erzählen. Ihr habt da irgendwie diese junge Psychofrau mit dem komplett desolaten Kopfbruder und diese drei neureichen verdorbenen Schnösels, die aus Fun terroristische Attentate verüben und dann im Hintergrund auch noch brutale, folternde Waffenschieber. Wie viel Personal wollt ihr jetzt noch reinholen in den Film? Es gibt so viel Konflikt bereits. Es hätte es für mich gar nicht gebraucht. Was jetzt in nur so ein, also es sollte ein milder Kritikpunkt sein in dem Film. Er ist ein bisschen überladen, habe ich das Gefühl. Aber er sorgt eben auch für ordentlich Action so am Ende.
Ja.
Verfolgungsjagden. Zum Soundtrack von Score von Jean-Michel Jarre, den sie geklaut haben.
Ich dachte auch so bei mir, hups, das ist doch Oxygen oder,
ja,
oder
ja, genau.
Equinox oder sowas in der Richtung. Genau. Ja. Dachte mir, das ist irgendwie schräg, aber irgendwie cool. Also es ist nicht so, als würde es nicht passen.
Ich gebe auch gerne zu, ich war komplett ignorant bis zu einem gewissen Punkt. Ich war, der Score klang die ganze Zeit vertraut und ich dachte, naja, es wird einfach ein guter Score sein. Oder vielleicht ist er auch mittlerweile so bekannt, dass ich ihn einfach irgendwo anders schon gehört habe.
Ja.
Und als Oxygen kam, eben von Jean-Michel Jarre, dachte ich, ah, okay, das ist einer von denen, mit denen einfach der Score weggeklaut wurde. Und las dann eben auch, dass das der Goblin-Score ist von der Argento-Schnittfassung von Dawn of the Dead. Und ich dachte, ich hatte schon so, ich kenne das doch.
Genau, den habe ich auf jeden Fall erkannt, ja.
Ja, ich konnte ihn aber nicht zuordnen. Ich bin dann irgendwann zu meiner Frau hoch, die bereits im Bett lag und dachte, ich spiele das jetzt vor und habe dann eben diese Szene da in den Tiefgaragen vorgespielt mit dem Jean-Michel Jarre-Lied und dachte, was ist das? Und wir so, neu? Kraftwerk? Nee.
Ach, sehr schön.
Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich habe auch leider die Befürchtung, kein Mensch versteht wirklich, und ich mich selber auch nicht, irgendwas von dem, was ich sagen möchte, wenn man den Film nicht gesehen hat.
Es ist auch schwer. Es ist super, super schwer, weil der Film schlägt in solche Haken, die erfahren werden müssen, glaube ich, und gar nicht mal, man kann es so schlecht nacherzählen. Mhm. Ist auf jeden Fall einer von diesen Filmen, die auch also dringend mal in einer etwas hübscheren Fassung sehen möchte. Ich bin mir zum Beispiel nicht so richtig sicher, ob ich ihn in dieser kürzeren Fassung sehen muss. Mhm. Ganz ehrlich gestehen. Aber ich würde ihn gerne mal auf einer großen Leinwand sehen.
Ja, ja. Ich frage mich auch eben tatsächlich, inwieweit diese fragmentarische Erzählweise aus der Tatsache rührt, dass es eben keinen tatsächlichen Director's Cut gibt von dem Film, oder ob das eben von vornherein einfach so auch Teil des Drehbuchs war, wie es auch Chirac hat versucht umzusetzen. Es gibt einfach zum Beispiel immer wieder Szenen, bei denen ich mich frage, wie sind die da hingekommen? Was ist da gerade passiert? Ja. Gerade am Ende, da gibt es so diesen finalen, ich möchte nicht sagen Twist, aber so eine Überraschung, weil da ist irgendwie dann ein Polizeiinformant da in den Bergen von Kowloon und verrät eben, dass die drei Jugendlichen da sind, und diese Information kommt auch sofort an bei dem Cop, also Tan. Und der Weg ist so kurz von den drei Jungs zu dem Police Department da in Hongkong, mutmaßlich viele Kilometer weit weg. Nämlich nur einen Anruf entfernt, dass ich mich schon frage, woher genau kennt er sich? Warum hockt er da und beobachtet das alles? War für mich immer nicht ganz klar. Woher wissen die, an wen die sich wenden sollen, um japanische Schecks einzutauschen?
Ja, na, das haben sie.
Es wird, glaube ich, erklärt, aber es wird so.
Das wird erklärt, ja, genau, natürlich. Ja. Sie haben ja diesen. Das ist auch so eine Szene, die, glaube ich, so auch so halb komisch gedacht ist, zumindest. Also spielt, glaube ich, mit sehr, sehr. Eine sehr unangenehme Situation, wenn sie halt diesen Bankmanager oder Chef oder wer auch immer da, bedrohen, aber eben die Tatsache, dass sie eben von ihm gar nichts wollen, außer nur die Information, wo sie einen Scheck einlösen, soll, glaube ich, ihm auch durchaus komisch sein. Der schickt sie ja irgendwo hin und da ist es falsch, und dann kriegen sie halt eben, dann geht halt Wang Chu zu dem Typen, der sie da irgendwie angemacht hat, dem sie die Zigarette in die Hose geworfen hat.
Ja.
Der bringt sie dann praktisch zu Uncle Hark, dem DJ, der dann eben die Vermittlung übernimmt zu dem, der ihm tatsächlich den Scheck einlösen soll. Ja. Das ist aber auch, glaube ich, eher uninteressant. Also nochmal, das sind halt Plotpunkte. Mhm. Aber das Wichtige daran ist eben, dass eben diese ganze Gesellschaft korrupt ist und dass jeder mit jedem irgendwie verbandelt ist oder aber sich gegenseitig ausspielt. Mhm. Na, weil natürlich legt Hark eben Wang Chu rein, und natürlich legt der Typ, der den Zaster rüber rückt, sie eben auch rein, weil er weiß, die wissen überhaupt gar nicht, wie viel Yen wert ist, und dann gibt er ihnen halt irgendwie nur 20% von dem, was es wert ist,
ja,
und so eine Scherze. Das heißt, du kannst eigentlich niemandem trauen, weil sie sind, das hast du aber gerade uns richtig gesagt, eben sind alle da für ihr eigenes Vorankommen halt aus.
Der Film ist ein bisschen voll, aber ansonsten, ich hab keine Kritikpunkte. Tatsächlich, ich meine, für mich sind einfach zwei Konflikte innerhalb des Films von größtem Interesse. Das ist eben erstmal die Frage, wie sich das auflöst, wie die drei Jungs, die drei jungen Männer eben dieser Abhängigkeit von Wang Chu entkommen. Und das andere ist eben, was passiert, wenn Tan dem Polizisten offenbar wird, nicht nur, dass seine Schwester psychisch gestört ist, was er offensichtlich weiß, sondern dass sie eben all diese Dinge macht, von denen er eben noch nichts weiß. Und das zeigt der Film ja auch, aber eben tatsächlich relativ spät. Und mich hat er fast an der Stelle, wenn es dann kommt, überrascht, dass es noch passiert, weil da ist da mittlerweile so viel, also plotseitig wurden so viele Fässer aufgemacht, dass ich dann irgendwie so nach Minute 90, wenn dann Tan Wang Chu durch die Wohnung prügelt und sie dann am Ende dann eben, also nicht durch ihn bedingt, aber durch eine Szene, die doch kurz darauf folgt, dann auf diesem Zaunpfahl, Spitzen, irgendwas landet. Also aufgespießt wird auf demselben Metallstab, der aus dem Boden ragt, gefährlicherweise, auf den sie zu Beginn des Films eine lebendige Katze geschmissen hat, die dort langsam verrottet, was der Film auch immer wieder zeigt.
Ja,
dachte ich mir, oh, das ist aber relativ spät. Und wenn es dann soweit ist, ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also dann ist er auch 3 Minuten später tot.
Ja.
Und dann sind sowieso alle tot, sollte man verraten. Also riesen Spoiler, der Film ist macht am Ende niemanden glücklich, insbesondere nicht die handelnden Figuren. Ich glaube, bis auf eine, und der ist komplett verletzt und wahnsinnig, sterben alle. Und zwar sehr qualvoll.
Ja, man weiß ja nicht so genau, was tatsächlich aus Tan wird. Aber so richtig fit sieht der am Ende auch nicht mehr aus. Von daher.
Eine der beeindruckendsten Szenen war für mich kurz vor Schluss, die möchte ich noch zitieren, weil sie mich auch irgendwie von der Gestaltung, vom Schnitt sehr beeindruckt hat. Ich habe die Szene, in der sich, ich weiß nicht, was ist, ich glaube Paul, einer von den drei jungen Männern da versteckt und dann eben verraten wird durch dieses Rinnsalblut, was unter ihm so wegfließt und zwar diese Steintreppe hinab. Und das sieht eben dann der Waffenschieber und schießt ihm ja mit Maschinengewehr in den Kopf.
Mehrfach, ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, der Film hat halt, der hat gar nicht so viele, oder zumindest in dieser Version, gar nicht mal so viele Over-the-Top-Action-Beats. Aber die er hat, fühlen sich halt nach Schmerz an. Ja, also allein dafür lohnt es sich, glaube ich, diesen Film mindestens noch einmal zu sehen. Also schon sehr beeindruckend, all das.
Ja. Sind wir zufrieden, so wie es irgendwie geht mit dem Film oder mit unserem Gespräch über den Film? Ja, gut.
Ja, ich denke schon.
Am zufriedensten bin ich ja, wenn ich auf alinafox.de gehen darf und dort was Neues erblicke. Zum Beispiel die nagelneue Webseite mit funktionierendem Shop. Und
ja, da wollte ich gerade sagen, also gib mir mal noch ein bisschen und dann wird da hoffentlich auch noch ein bisschen mehr passieren. Vielleicht werde ich dann auch demnächst mal, vielleicht mache ich so einen kleinen Teaser oder sowas, weil mein Sammelband kommt ja demnächst raus und dann kann man ihn bestimmt auch bestellen in dem wundervollen Shop, in dem man halt die anderen Hefte, die es bisher so gibt, eben auch bestellen kann, wenn man mir eine Freude machen würde und mich unterstützen möchte. Das wäre schon ganz cool. Wenn man aber eben nicht unbedingt einfach nur so ein Heft kaufen will und gar nicht weiß, was drin ist, kann man natürlich sehr gerne aufs Comicwerk gehen, weil dort befinden sich nämlich ganze Geschichten um meine Heldin. Kann man da mal gucken. Von dir kann man nichts gucken, aber von dir kann man bestimmt viel mehr hören.
Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich mit dem neuen Format, was ich gemeinsam mit dem Dennis Bastian mache, Spielfilm, also wo wir uns durch Filmografien von Regisseuren quälen, wollte ich schon sagen, quälen. Siehst du, ich bin so ein negativer Typ, ich sollte positiver sein. wir erfreuen uns an den Filmografien und wir haben auch diesmal wirklich einen Glücksgriff getan und deswegen ist auch vor ein paar Tagen online gegangen, zum Beispiel unsere allererste Episode zu den Coen Brothers, durch deren Gesamtwerk wir uns kauen in den nächsten 6 Monaten. Was gibt's sonst noch? Bahnhofs Kino Extended Edition zum Beispiel. Hören und Steady oder Patreon-Pate werden zum Beispiel auch und dafür Bonus-Content kriegen. Ich glaube, eine Woche nach Erscheinen dieser Episode kommt eine Bonus-Episode raus zu Carlitos Way, nur für Menschen, die eine Patenschaft abschließen. Und das kann man gerne tun unter steady.ufm/Bahnhofskino und patreon.com/Bahnhofskino, wenn ich das so richtig zusammenkriege. Und für all die Menschen, die sagen, ist zu viel Geld, kann ich mir nicht leisten, ist vollkommen okay. All diesen Menschen sei gesagt, sie können es auch was Gutes tun, indem sie einfach sagen, hier ist ein netter Kommentar oder ein Tweet oder ein Posting oder gebt uns eine nette Bewertung, eine positive Bewertung bei iTunes oder sonst wo. Gibt so viele gute Möglichkeiten, uns was Gutes zu tun. Ja. Ansonsten kauft einen Comic von Daniel, das wäre mir am allerliebsten. Und das ist mein ausdrücklicher Wunsch diese Woche.
Ja, dankeschön.
Copland ist der zweite Film heute Abend, über den wir sprechen. Auch ein Wunschfilm unseres Hörers Stefan. Und wir freuen uns sehr darüber, weil ich glaube, Copland ist ein Film, der gefällt.
Ja.
Den meisten Menschen. Ja.
Ja. Ja. Und wie ich finde, zu Recht. Ich habe ihn zwar jetzt zum ersten Mal erst gesehen. Aber ich bin irgendwie, keine Ahnung warum, aber irgendwie bin ich immer drum rumgekommen. Und wie so häufig, wenn das passiert, dann beiß ich mich aber auch immer am allerwertesten, weil ich irgendwie denke, ja, schade, den hätte ich ja mal früher sehen sollen.
Ja. '97 war definitiv eines der Jahre, ich möchte mal sagen, das waren so die Jahre, Pi mal Daumen, 95 bis 2003, in denen ich unwahrscheinlich oft im Kino war. Und ich glaube, gerade so um die Zeit rum, das Abi rum, da habe ich eigentlich kaum einen Film ausgelassen. Und Copland war eben auch einer derjenigen. Also ich habe den im Kino gesehen. Ich war damals sehr angetan und war jetzt auch gespannt aufs Wiedersehen, weil ich hatte ihn noch mal gesehen auf DVD, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mir den damals dann nur mit Audiokommentar von James Mangold, dem Regisseur, angehört habe. Und ich glaube, so wirklich bewusst einfach noch mal reingeguckt als Spielfilm mit der Originaltonspur bestimmt seit mindestens 15 Jahren nicht mehr, vielleicht sogar seit dem Kinoerlebnis nicht mehr, ich weiß es nicht. Also lange ist es her und ich war halt sehr gespannt darauf. Das Einzige, was ich im Kopf hatte zu dem Film, war, der hat eine ab 12 Freigabe und der ist ganz schön gewalttätig mit ab 12 Freigabe. Das habe ich mir nämlich damals schon gedacht. Wie hat es dieser Film nur geschafft?
Da wird so viel geredet.
Ja, genau, genau.
Deswegen.
Was schreibt UK501, den haben wir heute Abend zweimal. Oder sie, wer weiß. Geschlecht unbekannt über den Film bei der UFDB. Er oder sie schreibt, New York ist für Polizisten die Hölle und Garrison ihr Paradies. In der kleinen Stadt jenseits des Hudson leben fast nur Cops, die abends und am Wochenende ihrem gefährlichen Job in dem mörderischen Moloch entfliehen wollen. Garrison ist Copland und Garrison hat seine eigenen Gesetze, aber davon lässt ein Mord die saubere Fassade der Stadt Aber dann lässt ein Mord die saubere Fassade der Stadt bröckeln. Viele der Cops haben einen dunklen Fleck auf ihrer weißen Weste. Freddy, gespielt von Sylvester Stallone, der Sheriff Garrisons, muss die schwerste Entscheidung treffen. Loyalität oder Gerechtigkeit? Steht er zu seinen korrupten Kollegen oder liefert er sie ans Messer? Bitte, es sei mir verziehen, wenn ich absolut ab und zu hier mal stocke, aber da fehlen teilweise Präposition und Artikel in diesen Sätzen und ich habe ein bisschen zu kämpfen. Ja, ja. So.
Ansonsten passt es aber recht gut.
Ja, das ist alles vollkommen okay. Und jeder hat mal einen schlechten Tag und vergisst mal einen Buchstaben oder ein Wort oder zwei.
Mir geht das meistens so, vor allem wenn wir Podcast aufnehmen.
Ich glaube, heute ist nicht unser Abend. Wir versuchen uns jetzt wagemutig an Copland, einem Film mit einer exquisiten Besetzung, was auch damals so der USP im Marketing-Sprech war, der Unique Selling Point, der Faktor, mit dem sich dieser Film verkaufte. Denn er bietet Sylvester Stallone mit Wampe, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Janine Garofalo, Robert Patrick, Michael Rappaport, so viele Menschen auch in kleinen Rollen. Annabella Sciorra.
Die Hälfte der Sopranos.
Ich wollte gerade sagen, Frank Vincent ist auch noch so eine Scorsese-Nase. Also man könnte sagen, ist eine halbe Scorsese-Besetzung und der Rest so aus der Best of Myra Max-Kiste zusammengegrabbelt. Plus Sylvester Stallone. Also.
Ja. Oder der hier nach langer Zeit mal wieder sowas ähnliches wie ein Schauspieler sein darf.
Ja.
Ganz erstaunlich, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie sehr dir das so präsent ist, aber die Zeit um Copland rum war ja keine gute für Sylvester Stallone.
Nee.
Und ich glaube für viele, ich kann mich doch sehr gut an die Kritiken erinnern, die alle so einen Hurra-Schrei getätigt haben, von wegen, okay, jetzt findet er eben zu dieser Alter-Mann-Rollen eben hin und gibt dieses ganze Körperkino mal auf und spielt eben das, was er spielen sollte, nämlich den alternden Helden mit dem traurigen Gesicht.
Ja.
Und dem leichten Bauchansatz.
Ja.
Und das hat er dann doch nicht gemacht letztendlich, sondern ist dann wieder zurückgekehrt zu anderen Dingen. Aber es war eine interessante Erfahrung. Und ich war ehrlich gesagt auch relativ dankbar, weil ich hatte mich schon an den Gedanken gewöhnt, was war denn so der letzte wirklich große Film von Stallone davor? Judge Dredd vielleicht?
Hm.
Wann war das? 95? 94?
Hm. Kommt hin.
Ich hatte mich irgendwie an den Gedanken gewöhnt, dass Sylvester Stallone wahrscheinlich den Weg gehen würde eines Wesley Snipes oder Steven Seagals, die man eben nur noch selten im Kino sieht, sondern dann primär so in B-Action-Ware.
Ja.
Und dem war dann eben nicht so. Und damit kam er hier wieder aus der kurzzeitigen Versenkung. Und wie hat es dir gefallen?
Ich fand den großartig. Ich fand den wirklich großartig, diesen Film. Ich fand, er fühlte sich auch länger an, als er tatsächlich war. Also dachte, ich habe hier wirklich so 3-Stunden-Epos vor mir. Was aber nicht auf unangenehme Art und Weise, weil ich dafür, dass der eben nicht mal 2 Stunden ging, ging etwa 2 Stunden, als wir als Director's Cut gesehen haben, lässt er sich aber auch Zeit und atmet auf relativ natürliche Art und Weise. Man hat halt so diese Melancholie eines Stallones und das Schizo von Ray Liotta und eben diese unterschwellige Aggressivität von Keitel und so. Die sind alle so unglaublich gut in diesem Film. Und sind so viele Leute da drin, bei denen ich mich so sehr gefreut habe, sie zu sehen. Es ist echt erschreckend geradezu.
Apropos so viele Leute, ist, glaube ich, auch mein einziges Bedauern immer bezüglich Copland immer wieder, jetzt auch zum wiederholten Mal. Aber ich glaube, es ging mir damals schon so, dass ich dachte, cool, von der oder dem hättest du gerne noch mehr gesehen. Weil auch diesmal dachte ich, und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Edie Falco, da sind wir wieder bei den Sopranos, eben keine große Rolle hat. Aber sie ist eben, glaube ich, das allererste Gesicht, das wir sehen, nachdem wir eben Robert De Niro auf der Tonspur hören, in diesem Voice-Over, ist eben Edie Falco die erste, die wir sehen. Und ich sah sie und dachte, ach stimmt, sie spielt da ja auch mit, aber sie spielt, glaube ich, nur eine Minute mit. Und so war es dann eben auch. Und so geht es eben immer wieder in dem Film, dass wir eben Leute haben wie Noah Emmerich oder Janine Garofalo, die in winzigen Nebenrollen, die mal irgendwo im Hintergrund sitzen dürfen und sagen können, oh, Sheriff. Und davon gibt es eben jede Menge, aber das ist jetzt auch wirklich jammern auf allerhöchstem Niveau. Also ich habe auch keine maßgeblichen Kritikpunkte so auf allererster Ebene. So, wenn ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, wird es im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich heute Abend, dann fallen mir noch so zwei der Sachen ein, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber ich mag Copland eben auch sehr, habe ich jetzt wieder festgestellt. Hat mir sehr gut gefallen, jetzt auch beim Wiedersehen.
Also ich glaube, wenn ich etwas spontan sagen muss, was ich nicht so gutiere, ist, glaube ich, die aber das ist wirklich, auch das ist, weil der Film funktioniert natürlich auf die Art und
es ist zu früh zu meckern, wir sollten erst mal sagen.
Ich will gar nicht meckern, aber du hast es gerade angesprochen und ich möchte es zumindest gerne raushaben, damit ich es danach nicht nochmal sagen muss. Ich hoffe, dass ich es auch nicht nochmal sage. aber ich find tatsächlich diese komplette Verteufelung von Harvey Keitels Figur rund und all das, finde ich ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, seine Story ist super spannend und sehr, sehr, sehr interessant. Auch gerade seine Vergangenheit eben offenkundig mit Robert De Niros Figur. Und einfach zu sagen, nee, du, im Übrigen, der hat eine schlechte Entscheidung getroffen, jetzt ist er der Böse und kommt da nicht mehr raus, das reicht.
Ja.
Da denke ich mir, schade eigentlich, weil der Film ansonsten eben sehr, sehr, sehr versucht hat, sehr, sehr vielschichtig zu sein und sehr viele, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Dinge halt aufmacht und dass er sich dann eben praktisch darauf ausruht, ist es quasi mein einziger wirklicher Kritikpunkt.
Mhm.
So, und den wollte ich halt gerne kurz aus dem Weg haben, damit ich mich über die anderen Sachen unterhalten kann.
Und der ist komplett nachvollziehbar. Ich wusste es zu schätzen, dass der Film dann nach seinem sehr temporeichen, ich möchte nicht sagen Prolog, aber nach seinen ersten temporeichen 10 bis 15 Minuten so ein bisschen zur Ruhe kommt, weil der Film hat mich enorm angestrengt. Also ich habe jetzt Close Encounters, First Kind und den hier in relativ schneller Abfolge gesehen und dachte, ich halte das nicht aus. Also geht der jetzt mit dem Tempo weiter, weil ich eben auch Copland nicht mehr so konkret im Kopf hatte und war dann dankbar dafür, dass es dann eben irgendwann hieß, okay, und hier ist Sylvester Stallone als der dicke Sheriff und der spielt jetzt die Hauptrolle. Nachdem wir eben hier zu Beginn sehen, wie Superboy, also Murray, zwei Spinner abknallt dafür, dass sie eben mit einem Lenkradschloss auf ihn zielen und das Ganze soll eben vertuscht werden. Das hat jetzt auch nochmal dazu gesagt für die Menschen, die den Film vielleicht nicht gesehen haben und wissen wollen, worum es geht. Ansonsten, wir spoilern wüst, also bitte Film gucken, dann uns zuhören. Wann machen wir das nicht, genau. Aber in dem Fall gibt es tatsächlich so zwei, drei Überraschungen. Bei Dangerous Encounters oder Sölder kennt keine Gnade, könnte man noch argumentieren, naja, eigentlich ist ja relativ klar, wohin die Reise so geht. Copland bietet doch noch die ein oder andere Überraschung, also gerade in Bezug auf Ray Liottas Figur, weil ich weiß noch, also jetzt auch wieder, aber ich wusste ja, ich ahnte ja, was da kommt aus meiner getrübten Erinnerung heraus. Das hat mich schon damals sehr enttäuscht, weil ich hätte es Freddy, also Sylvester Stallone, so gewünscht, dass er dann echten, anständigen, integren Freund an seiner Seite hat. Und ich meine, darauf geschissen, dass er eben Kokain nimmt und dass er eben auch nicht immer so die akkurateste Erscheinung gibt. Ich fand es so schade, dass er so allein gelassen wird.
Ja, und das wird er halt auf allen Ebenen da. Ja. Ne? Das ist, und auch wenn es halt im Prinzip um hier Annabella Sciorra, keine Ahnung, also Liz geht, die ja eben dann auch sich sehr undankbar zeigt. Und all das. Aber es zeigt eben, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, eben wie in was für einer, sozusagen, sehr, sehr behüteten Traumwelt halt Freddy halt lebt. Und das bezieht sich natürlich auch wieder ganz, ganz stark eben auf die Prämisse des Films an sich. Also wir sagen halt, diese Stadt, die ja, wie wir sagen, auch zu gut ist für diese Welt. Und dann findet man halt nach einer Weile raus, es liegt daran, weil sie eben gar nicht so gut ist. Ich glaube schon, dass da Methode hinter ist, um eben im Prinzip diesen Punkt halt zu machen. Aber ja, das macht die Sache natürlich nicht unbedingt leichter für den Zuschauer.
Der Film ist ja auch in der Hinsicht so ein bisschen gemein, also er manipuliert uns ja schon auf der Ebene, also was so die Freundschaft zwischen Fixie, ne, Gary Figgis und Freddy, dem Sheriff, betrifft, weil er zumindest, das ist eine Szene, auch die Director's Cut exklusiv ist, Ray Liotta da zu Beginn in unhörbar für Freddy sagen darf, hieß im Gespräch mit Edie Falco, he's good people, redet nicht schlecht über ihn, das ist ein guter Kerl und so.
Ja.
Und schon stark suggeriert, okay, also trotz aller Makel, die eben Fixie hat, der ist im Grunde ein akkurater Typ, auf den kannst du dich verlassen.
Naja, aber ich glaube.
Kann er ja auch in letzter Konsequenz, ne?
Eben, und ich würde gerade sagen, ich glaube, der Punkt des Films ist eigentlich, und ich glaube, das ist deswegen auch das, deswegen habe ich immer auch so ein leichtes Problemchen eben mit der Ausrichtung der Handlung um Harvey Keitel
direkt. Ja, ja. Ja.
Weil er die Ambivalenzen halt so in den Vordergrund stellt. Mhm. Ne? Also Fixie ist halt ein Kokser, der sich eben auch der aus diesem Undercover-Ding irgendwie auch nicht so richtig rausgekommen ist und irgendwie offenkundig auch so unheilige Allianzen geschlossen hat, wie man ja dann rausfindet, dass er dann eben den Tod seines eigenen Partners mehr oder weniger in Kauf nimmt für seine eigene Bequemlichkeit und so. Und
später den Tod seiner Freundin für.
Das auch noch, ja.
Das Versicherungsgeld.
Richtig. Und so, also, ne, aber eigentlich in seiner Wut gegenüber Ray Donlans Machenschaften ist er ja dann wieder sehr, sehr, sehr gerechtfertigt und er hilft eben Freddy sehr wohl. Und ich glaube schon, dass er ihn nicht für doof hält und dass er ein Freund ist und dass er ihm helfen will und all das. Genauso wie halt hier Michael Rappaports Figur, also Superboy Murray, ja, offenkundig, er scheint ja auch ein guter Junge zu sein irgendwie. Ja. Ne? Also hat er irgendwelche Kinder gerettet. Alle wollen es größer machen, als es tatsächlich 6, war.
6, nein, 3.
Ja, genau. Er selber ist halt ehrlich. Und er wäre eben auch so ehrlich zuzugeben, dass er halt besoffen Auto gefahren ist und zwei Spinner mit der erschossen hat, weil er eben nicht mehr zurechnungsfähig war mit 3,8 auf dem Kessel. Mhm. Wird dann aber eben reingezogen in diese ganze Nummer von seinem Onkel Ray. Und dann macht er ja da auch mit, weil natürlich ist es bequemer. Und eben alle anderen Leute in der Stadt sind genauso drauf. Und Freddy selber ist ja so drauf, dass er sagt, naja, das ist, ich bin ja eigentlich nicht zufrieden und ich sehe, dass hier das nicht richtig ist, aber ich habe einen Job und zumindest kann ich so tun, als ob ich ein Polizist wäre. Mhm. Nochmal, da werden dann eben, wird aus Gründen der persönlichen, ja, wie sage ich, ohne schon wieder Bequemlichkeit sagen zu wollen. Also dem Wohlbefinden, dem persönlichen Wohlbefinden werden Entscheidungen getroffen, an denen andere zu knabbern haben. Und das halt von jeder einzelnen Figur in diesem Film. Auch eben IA-Mensch Mo Tilden, also Robert De Niro. Mhm. Oder auch Janine Garofalo, die halt Cindy, die eingeführt wird als durchaus sehr tough und sehr sehr by the book und auch hilfsbereit, weil sie ja als Dispatch arbeitet und so und unterstützt Freddy, aber in dem Moment, in dem sie mitbekommt, dass Freddy eben Ray angreifen will, verpisst sie sich.
Ja, lässt sie sich versetzen, genau.
Ich glaube, der Film hat bloß keine Lösung dafür.
Ja.
Ne, also außer dass ihm Freddy seine persönliche sein Stolz quasi wieder gewinnt, indem er halt Ray umbringt und die anderen eben auch. Nicht zuletzt auch natürlich, weil sie ihm halt übel mitspielen und weil sie ihm halt ihr Superboy klauen.
Ja.
Aber das löst ja kein Problem.
Nein, überhaupt nicht.
Und deswegen habe ich das Gefühl, der Film lässt mich dann da an der Stelle auch ein bisschen ratlos zurück, weil ich irgendwie denke, okay, du hast das Problem erkannt, die Leute sind alle selbstsüchtig. Mhm. Auch was Harvey Keitels Figur gerne mal so von sich gibt, ist, glaube ich, so auf dem Papier total nachvollziehbar. Ja, die Polizisten riskieren ihr Leben den ganzen Tag und da in ihrer Stadt können sie machen, was sie wollen, eben in Sicherheit und in Frieden leben. Mhm. Der Preis dafür ist halt nur sehr hoch, beziehungsweise nicht der, den Sylvester Stallones Figur zahlen will.
Ja.
Aber das Recht der Polizisten, einigermaßen in Ruhe gelassen zu werden und eben sich zurückziehen zu können von dem Scheiß der großen Stadt, lässt sich halt nicht wirklich von der Hand weisen.
Mhm.
Deswegen sage ich, der Film ist unglaublich ambivalent. Und dann hat er aber außer dass er das Problem erkannt hat, keine Lösung.
Ja, der Film ist ambivalent auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise, auch eine sehr reizvolle Art und Weise, bloß eben nicht in der Figur von Ray, ist meine Wahrnehmung. Denn der hat eigentlich, vollzieht im Laufe des Films keine wirklich spürbare charakterliche Entwicklung. Also für mich ist er als der Bad Guy eigentlich, er wird ja gleich von Beginn an als komplett korruptes Arschloch etabliert. Und dann kommt noch, so am Anfang hat man noch so ein, hatte ich zumindest so ein paar leise Momente des Zweifels, in denen ich sagte, ja, vielleicht meint das ja doch gut und vielleicht ist es ja doch, was er macht, doch irgendwie richtig. Und da gilt es, einen Status quo zu erhalten, der ihm eben wichtig ist, und dafür geht er eben durch die Hölle. Aber da wird eben relativ schnell klar, der geht eben nicht nur durch die Hölle, also für sein, durch die persönliche Hölle, sondern eben auch über Leichen, um das zu kriegen, was er will. Mhm. Und das geht eben gar nicht. Während die meisten Figuren eben eine durchaus reizvolle Wandlung mitmachen. Also reizvoll letztendlich in diesem kathartischen Moment zum Schluss, zum Beispiel bei Freddy. Auch nicht immer reizvoll, während ich den Film gucke, weil da saß ich oft genug da und dachte, oh, ist das anstrengend, dieses, dass sich Freddy in alles fügt, diese vollkommen, diese uneingeschränkte Passivität, die er an den Tag legt, mit so, ja, wenn du das sagst, Ray, wird schon stimmen. und Ray behandelt ihn ja auch immer wie ein kleines Kind und sagt, hier, guck mal, Freddy, geh mal nach Hause, schenk dir noch einen ein, ist schon gut. Denk nicht drüber nach und versinnbild nicht in dieser Szene zu Beginn, in der exemplarisch dafür, für dieses Verhältnis, in dem Ray eben kein Knöllchen kriegt, obwohl er mit 70 Meilen, also was weiß ich, 110 oder 20 Stundenkilometern durch das Örtchen brettert. Ja. Und Ray dann sagt, ja, hier, kennst mich doch. Und Freddy, ja, klar, fahr weiter. Mm. Aber dann eben, ja klar, diesen Moment hat, in dem er diese Epiphanie hat, da geht es mit rechten Dingen zu, ich muss etwas tun, ich muss dieser Passivität entkommen. Und das ist sehr befreiend. Und diese Momente haben eben die meisten Figuren. Das macht den Film eben auch so reizvoll. Fast keine Figur ist am Ende des Films dort, wo sie zu Beginn war. Mhm. Superboy ist geläutert, Freddy ist empowered, Ray Liotta, also Fixie, ist rehabilitiert, zumindest zu einem gewissen Punkt, und so weiter und so fort. Aber das sind eben so im weitesten Sinne, möchte ich mal sagen, die Good Guys oder die zumindest ambivalent gezeichneten Figuren. So auf der bösen Seite hast du eben Leute wie Robert Patrick und Harvey Keitel, und denen wird eben diese Doppelbödig oder Vielschichtigkeit nicht so gegeben. Und die fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Also, wie gesagt, wieder meckern auf hohem Niveau. Ich finde alles super unterhaltsam. Und ich möchte gar nicht meckern zu viel, weil tatsächlich ist Harvey Keitel nicht der Mittelpunkt des Films. Mm. Aber da schwächelt er so ein bisschen drehbuchseitig.
Mm. Ich hätte mir fast vorstellen können, dass da noch eine halbe Stunde gepasst hätte.
Ja, vielleicht.
Alleine, um sich halt mit diesem Dilemma halt auseinanderzusetzen, weil ich eben schon denke, dass ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders als du, weil ich eben schon sehe, dass halt die In-Figuren wie Ray, aber eben auch Robert Patrick's Jack, zumindest einen Ansatz einer alternativen Sichtweise möglich wäre. Man hat diese Momente mit auch den Figuren, die am Ende, also wirklich so im Shootout am Ende wirklich nur noch die Bösen sind, die halt irgendwie auch ausgeschaltet werden müssen. Aber bis zu dem Zeitpunkt hast du halt genug Gelegenheiten also weiß ich, keine Ahnung, alleine wenn man eben wenn man Ray und seine Kumpels halt irgendwie miterlebt halt in ihrem Arbeitsalltag, soweit er halt da für den Film von Belang ist, hat man schon das Gefühl, boah, ey, die müssen sich mit einem Scheiß rumschlagen. Ist schon klar, dass sie halt irgendwann sagen, ja, nee, sorry, aber ich mach's jetzt auf meine Art und Weise. Ja, und dass er halt, das, keine Ahnung, dieses Loyalitätsding ihnen halt irgendwie wichtiger ist und all diese ganzen Sachen. Auch das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausbauen können. Ja. Wir sind aber hier nicht bei Chewie Hawk, sondern bei James Mangold, und da haben wir dann eben Da dürfen sie dann eben alle ihre Szenen haben, und dann darf eben Harvey Keitel eine feurige Rede halten in der Kneipe. Und das nächste Mal, wenn er eine feurige Rede hält, weiß man schon, nee, er redet sich gerade um Kopf und Kragen und er ist der Böse. So dass es dann halt, sagen wir mal, zumindest genug Katharsis für im Shootout halt geben kann, aber für die Ambivalenz der Charaktere hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Mhm. Na, aber sie machen aber auch alle so ihre Sache so wahnsinnig gut.
Ja, ja, Ist auch letztendlich ausreichend. Ja. Also ich meine, der Weg dahin, also zu dieser, und am Ende, wie gesagt, gibt es ja auch die große Genugtuung seitens des Zuschauers oder Zuschauerinnen, die dann, der dann sagen kann, gut, ich habe gerade, ich muss mich eben, ich habe mich auf eine Reise mitbegeben und ihr habt mich an die Hand genommen und ich habe euch vertraut, liebe Filmmacher, und ihr habt mich nicht enttäuscht und ich bin ja auch total zufrieden mit der Entwicklung am Ende. Oh, sie ist mir vielleicht ein bisschen zu gefällig, weil die Bösen sind tot und die Guten haben Weg der Erleuchtung beschritten im allerweitesten Sinne, aber na gut, geschenkt. Also ich meine, das ist eben auch ein, es ist eben auch ein Western. Es ist ein Western in modernen Zeiten und die enden eben auch selten mit dem, weiß nicht, mit dem Szenario wie in Sollte erkennen, keine Gnade, wo dann am Ende alle tot sind oder verrückt. Von daher ist es auch schon vollkommen okay. Und er gehorcht eben auch so diesen klassischen Erzählmechanismen. Da sind eben auch keine großen Überraschungen drin. Und vielleicht ist es eben auch, vielleicht ist da auch meine Erwartungshaltung einfach falsch. Vielleicht sollte ich überhaupt jede Erwartungshaltung ablegen. Und die ist, also ist komplett verkehrt, meinerseits zu erwarten, dass jetzt der sowas wie Copland mit klassischen Erzählstrukturen bricht, wie es jetzt, weiß ich, Sergio Leone mit dem oder Corbucci mit dem amerikanischen Western gemacht hat. Das passierte eben nicht. Das ist einfach ein moderner Western, aber im Grunde ist das immer noch erzählt wie ein klassischer Western. Mhm. Bloß ein bisschen, also psychologisch komplexer.
Ja.
Und schmerzhafter. Also, wobei, ach, ich möchte jetzt auch nicht, ich meine, John Wayne in The Searchers ist auch komplex.
Wie
Freddy. Also ich möchte jetzt irgendwie auch nicht irgendwie alles, was vor 1960 war in Sachen amerikanische Westerns irgendwie da wegwischen mit, ach, das war alles so Cowboy und Indianer. Mhm. Ach, der Film macht's gut. Es ist, wie gesagt, es gab so einen Punkt, ganz ehrlich, da saß ich fast wirklich wutentbrannt jetzt auch beim Wiedersehen vor dem Fernseher und dachte, oh mein Gott. Und das ist der Moment, in dem hier Joey, der auch gespielt wird, auch von Real-Life-Arschloch Peter Berg, das ist der Mann von Liz, hab die Tür eintritt und dann ihre Wohnung betritt. Und Freddy steht nur daneben wie dieser Sack. Der ist, er ist einfach so, er ist ein Phlegmatiker und steht daneben, aber Phlegmatiker sollte nicht der Sheriff sein, auch nicht der einer Kleinstadt, in der nur Cops leben, und steht eben so daneben und sagt so, ach Liz, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich wollte schreien. Und zum Glück sind wir in dem Moment nicht mehr weit von dem Moment im Film entfernt, an dem dann halt Freddy sich auf den rechtschaffenen, aktiveren Weg begibt. Mhm. Aber das war so ein Moment, in dem ich auch dachte, oh Film, du, du hast dich bald so weit, ja, dass ich mal kurz aus dem Raum muss.
Ja, aber er ist ja vermutlich genau an der Stelle, an der er ist, weil er eben so ein Phlegmatiker ist.
Ja.
Weil sie glauben ja nicht, dass sie wirklich einen Sheriff bräuchten, weil sie sind ja alle Cops. Was sagt
Ray Liotta zu Beginn? There's Pinball People and Video Game People and Freddy is a Pinball Person.
Ja.
Was immer das heißt, ich find's gut.
Ja, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist Pinhead, aber nee, und ich meine, dieses Problem, dass halt Sheriffs sich eben oftmals entweder für Cowboys halten, oder aber eben so ein bisschen darunter leiden, von anderen Polizistenartigen nicht ernst genommen zu werden. Das heißt ja, das ist ja auch so ein Topos, und wie, ob das jetzt irgendwie Twin Peaks ist oder keine Ahnung. Jeder Film mit Fargo. Jeder Film, in dem es irgendwie eben kein Cop gibt, sondern einen Sheriff, muss irgendwie darauf hinweisen, dass entweder das halt so ein Nachfahre von White Earp ist, ja, oder aber eigentlich ein mehr oder weniger ein Dorftrottel mit einem Abzeichen.
Vermutlich, ja.
Ich finde, Robert De Niros Rolle ist mir persönlich ein bisschen zu wenig drin. Dachte, dass mit dem noch ein bisschen mehr passiert.
Ja.
Hatte mich aber, ja, aber ich das noch hinzugefügt, ich hatte mich aber gefreut. Ich fragte mich so zwischendurch, hatten De Niro und Keitel irgendeinen Film nach Taxi Driver und vor Copland zusammen?
Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist jetzt, solche Fragen live on air zu stellen, ist irgendwie, also quasi live on air, weil ihr hört eine Aufzeichnung, aber wir schneiden sowas nicht raus. Ist tatsächlich schwierig. Ich weiß es nicht. Nee, warte mal, Mean Streets, Taxi Driver, ne. Ich glaube nicht. Ja. Nee, vermutlich nicht.
Aber
Erinnerungen sind trügerisch, ne? Als jetzt The Irishman rauskam und Al Pacino da mitspielte, sagten auch einige, ach, Martin Scorsese arbeitet mal wieder mit Al Pacino. Und ich dachte, ich wollte allen Menschen sagen, der hat noch nie mit Al Pacino einen Film gedreht. Aber man denkt, er hat, weil es so naheliegend wäre.
Ja. Ja. Auch schön. Genau, nee, aber wird überhaupt so viele Doppelungen und wieder aufgenommen. Wir hatten es ja vorhin schon, dass halt so viele Leute eben aus Scorseses Umfeld, aus dem Sopranos Umfeld oder sonst woher kommen. Und das fiel mir halt sehr, sehr fröhlich halt auf, dass die. Ja, also, und aber da hätte mit De Niros Figur hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. So.
Ach so, zu De Niros Figur wollte ich auch nur sagen, er hat eine schöne Frisur, was ich überhaupt sehr, sehr wichtig fand in diesem Film. Schlechte Frisuren. Also keine schlechten Frisuren, sondern sehr authentisch wirkende Frisuren. Ich fand die Haare tatsächlich sehr interessant, weil es ist einer der wenigen Filme, auch wenn einige Darsteller so ein bisschen nach Hollywood aussehen, in denen ich dachte, ja, das sind die Haarschnitte, die Menschen in dieser Umgebung tragen würden. Und insbesondere De Niros war wirklich gut. Also wirklich wieder aus wie zu Rupert Pupkin-Zeiten. King of Comedy, um anderen Scorsese-Film wieder zu zitieren.
Ja.
Ich fand die toll. Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Seine Rolle ist stark. Sie macht aber auch einen Punkt oder unterstreicht einen Punkt, der im Grunde vom Film bereits gemacht wurde. Was so ein bisschen... Ich möchte nicht sagen, die Rolle redundant macht, weil es ist immer toll, Robert De Niro in einem Film zu haben. Und es ist noch toller, wenn sie es irgendwie schaffen, Harvey Keitel und De Niro in einen Raum zu packen.
Oh, was
sie auch tun, ja. Und das ist, dann brennt sofort die Leinwand. Insofern, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er drin ist. Ich finde schade, dass er den Rest des Films tatsächlich da in seinem New Yorker Office sitzt und Sandwiches frisst.
Ja.
Ich denke, das ist so ein bisschen...
Vielleicht war das vertraglich geregelt.
Ja, genau. Und eben und Sachen sagt, die... uns als Zuschauer bewusst sind, nämlich die Behörden können nichts tun, du bist auf dich allein gestellt, der Fall ist abgeschlossen, wir sind hier passiv, 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 was eben immer so die Botschaft ist des Films, wir können nichts tun, du musst dich den Umständen fügen, friss oder stirb, wie auch immer. Und das finde ich eben so ein bisschen schade, aber der Beginn ist sehr stark, ich bin froh, dass er da ist, aber ja, ich hätte ihm auch mehr zu tun gewünscht. Ich habe mir nicht ganz verstanden, warum ihm die Ehre zuteil wird, vielleicht aufgrund seiner schauspielerischen Prominenz, diesen initialen und abschließenden Voice-Over zu sprechen.
Ja.
Weil er ist ja keine zentrale Figur des Films. Man könnte sogar ganz hart sein und sagen, mit einem Kniff hier und da am Drehbuch könnte man seine Rolle komplett rausschreiben.
Ja.
Aber trotzdem, ne? Er hat
Seniorität.
Er hat da fast diesen Dragnet-inspirierten Voice-Over dann am Ende nochmal so, wo er sagt, der letzte Satz des Films ist "No one's above the law". Und dann kommt und so ein klassischer Score von Howard Shore, der auch sehr toll ist, ne? Aber dann eben auch noch mit diesen, mit den Namen der Mitwirkenden unter Blaulicht, ne?
Ja, ja.
Und das wirkt dann schon so wie so, ich weiß nicht, also. Ich würde sagen, konventionell ist zu abgegriffen oder zu falsch, sehr, sehr konservativ fast schon, so wie das Ende eben von der Stahlnetz-Episode.
Ja.
Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und das sind die tapferen Polizisten, die täglich für sie auf den Straßen New Yorks kämpfen. Ich weiß, ich komme ja vom Hölzchen auf Stöckchen, aber das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie auf eine charmante Art und Weise. Also wieder Rückbesinnung so auf klassische Topoi und klassische Narrativen doch. Und Erzählformen auch auf ästhetischer Ebene, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber klar. Eben zwischendurch denke ich immer so, das ist ein anderer Film. Der will irgendwie Regeln brechen. Der will mit unseren Erwartungen spielen. Und da macht er eben doch wieder genau das, was ich erwarte. Und das ist nicht die Schuld des Films, das ist meine Schuld. Weil ich da sitze mit dieser Erwartungshaltung so von wegen, ja, das ist hier alles postmodern. Der wird jetzt irgendwie, der Sloane stirbt noch 2 Minuten vor Schluss oder so. Nein, nein, natürlich nicht. Aber er hat noch einen stärkeren Tinnitus, vermutlich, jetzt nach dem.
Ja, das ist.
Nennt man das überhaupt so, wenn das durch äußere Umstände verursacht wurde?
Nein, ich glaube nicht, aber also auf jeden Fall ein Fiepenhumor. Was aber auch ziemlich cool war, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr unangenehm und nicht sehr freundlich von Robert Patrick.
Toll.
Aber ganz, ganz, ganz toll gelöst, hat im Prinzip die letzten 5 Minuten größtenteils tonlos zu gestalten.
Ja.
Nicht schlecht.
Ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt gerade an den Moment denke, in dem Harvey Keitel seine letzten Worte spricht und Stallone sagt,
ich versteh
dich nicht, ich versteh kein Wort, Ray.
Ja.
Oh, das ist so packend und das macht alles wieder gut, was ich glaube, die Drehbuch und Inszenierung verpasst haben in Bezug auf die Figur von Ray am Ende, wenn er diesen Moment kriegt. Einfach diese, ich würde sagen, im modernen Deutsch der absolute Mega-Diss am Ende des Films. Er bekommt nicht mal diese Genugtuung, irgendwie berühmte letzte Worte zu sagen, sondern Freddy sagt ihm einfach nur, ich höre dich nicht, weil dein blöder Assi hat mir mein Gehör kaputt gemacht. Sagt er nicht, aber paraphrasiert, genau.
Mhm.
Toll. grandioser Moment. Ich habe echt Gänsehaut bekommen. Also ich fand das so super. Es ist so eine Punktlandung. Ich liebe das. Also wenn ein Film das hinkriegt, das ist so richtig so, ah, on point. Ich fand dann fast schon sowas danach kommt hier mit der Einlieferung von Superboy in New York.
Ja, das hat er gebracht. Ja. Ja. Und dann auch noch zu hören, ach ja, im Übrigen sein Gehör wird wieder hergestellt. Alles war Biener.
Na gut. Da unterscheidet sich tatsächlich auch nochmal die Kinofassung vom Director's Cut, denn die Kinofassung hat am Ende nach der Einlieferung von Murray noch eine Szene, in der eben Freddy hier auf den Hudson starrt und dann abgeholt wird von einem anderen Hilfspolizisten. So von wegen, ach, da ist jemand den Baum gefahren, komm, wir müssen los. Und dann darf er noch einen sehnsüchtigen Blick werfen rüber nach New York, nach Manhattan. Mhm. Und dann blendet der Film eben ab. Was ich ehrlich gesagt das schönere Ende finde immer noch, aber...
Naja.
James Mangold denkt eben anders.
Ja, Gott, wie soll ich sagen? Ich habe halt dann die Gelegenheit, dann nochmal den Film zu gucken. Ist auch nicht schlecht. Weil er hat mir wirklich ausnehmend gut gefallen.
Ja.
Nochmal, das ist halt echt so einer von diesen Filmen, bei denen ich irgendwie denke, Mensch, ey, wieso? Wieso ist der mit? Aber er hatte mich auch, ich glaube, als er rauskam, hatte er mich auch einfach so überhaupt nicht interessiert.
Jetzt, wo ich deinen Filmgeschmack nach langjähriger Freundschaft und gemeinsamen Podcasting ja doch einigermaßen gut kenne, überrascht mich das nicht so. Das ist nicht deine Art von Film. Ich glaube auch nicht, dass es, also auch wenn man das Poster-Artwork sieht, das ist nicht die Art von Film, die dich anspricht. Das kann ich komplett nachvollziehen.
Ja.
Und man muss ja sagen, 97 war Stallone alles andere als cool. Also.
Ja.
Ich würde mal sagen, so zwischen späte 90er und seinem Comeback dann mit dem vierten Rambo und dem Rocky Balboa, war es jetzt nicht so super cool, auch unter jungen Leuten oder Studenten zu sagen, hey, lass uns den neuen Stallone im Kino angucken, wenn sie überhaupt noch im Kino liefen, was sie ja auch nicht immer taten.
Absolut. Und ich glaube, 97 war das halt für mich auch immer, also schon eher ruckzuck ist die Fresse dick.
Und nochmal hier, ab 12
Freigabe. Die Zähne fliegen wie Konfetti.
Ab 12 Freigabe mit sehr großzügig bemessenen Blood-Squibs in Zeitlupe, also durchaus auch wieder John Woo inspiriert. Das ist, also das Blut fließt großzügig und ich bin bis heute überrascht da über diese Großzügigkeit seitens der FSK. Aber ist eben wichtiger Film mit wichtigen Schauspielern.
Also ich glaube, letzteres wohl eher, weil man könnte natürlich denken, wie großes Studio dahinter, aber Miramax damals, ja, weiß ich nicht.
Ja, die war riesig zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber waren sie auch so einflussreich gerade auf die FSK?
Nee, auf keinen Fall.
Tja.
Das bezweifle ich. Die sind komplett integer, diese Menschen dort.
Natürlich, Ich erwarte nichts anderes.
Ja. Also ich muss sagen, jetzt gerade so im Zuge des Nachhalls des Weinstein-Prozesses, der jetzt auch mit dem verdienten Schuldspruch zu Ende ging, ist es so ein bisschen merkwürdig, immer auf Miramax-Produktion zu gucken. Insbesondere eine, in der Annabella Sciorra mitspielt, die eben auch maßgeblich daran beteiligt war, dass dieser ganze Skandal eben aufgedeckt wurde, die eben den Mund dann aufgemacht hat.
Ja.
Und dann ist schon so ein bisschen, wenn man seinen Namen in den Opening Credits liest, so ein bisschen
was gefunden hat.
Ja. Aber ich meine, damit müssen wir uns jetzt irgendwo arrangieren emotional, weil in den Opening Credits von Paddington steht er auch. Also, und wir werden diesen Film...
Das macht die Sache nicht besser.
Ja, allen unseren Kindern zeigen. Früher oder später. Müssen. Weil sie sagen werden, guck mal, der süße Bär.
Ja.
Also nicht Harvey Weinstein, sondern Paddington.
Vielen Dank, dass du das nochmal klarifiziert hast. Ich habe ihn bereits mit meiner Tochter gesehen, sie fand ihn nicht so toll.
Wir haben auch zu Hause angeguckt. Mein Sohn fand ihn auch nicht so super.
Ja, siehst du.
Okay, beruhigend und ich weiß nicht, wieder so ein ungelenkes Ende für eine Filmbesprechung. Mhm. Oder haben wir noch was hinzuzufügen?
Nee, überhaupt nicht. Aber außer dass ich halt wirklich, es tut mir so ein bisschen leid, weil ich war wirklich von beiden Filmen wirklich angetan. Ich glaube, sie bieten halt eine Menge Gesprächsstoff und falls wir heute Abend jemanden enttäuscht haben sollten, dann mea culpa.
Bis zum nächsten Wunschfilm-Podcast. Nächste Woche, gute Laune-Programm. Wer gedacht hat, mit der Skandalfilmreihe ist es vorbei, dem sei gesagt, weit gefehlt. Wir machen weiter und härter als je zuvor. Was wird der oder die eine oder andere fragen, was geht denn noch nach Cannibal Holocaust? Ja, sag mal, Daniel.
Die Marquis de Sade, wir sagen 120 Tage von Sodom.
Ja.
Salo, nenn ihn, wie du willst. Ich freue mich noch nicht so richtig drauf, kann ich jetzt schon sagen. Mal gucken.
Ich bin einigermaßen bereit, aber wer weiß, wie es nächste Woche aussieht, wenn wir den Film gemeinsam im Kino gucken, weißt du, was auch das Vergnügen sein wird.
Mhm. Oh ja. Wünscht uns Glück.
Ja. was ich noch sagen wollte. Hm? I always liked you. You just sweat too much. Ein Zitat, was ich toll fand und irgendwo unterbringen wollte.
Ja.
Genau wie das mit dem Pinball-Peoplen. Aber ich würde dich niemals als eine Pinball-Person benennen.
Nein, dann sagst du lieber, ich schwitze auch mit. Ich nehme es ja nicht übel.
Gute Nacht.
Bye-bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.